Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Vor 14 Tagen haben wir zum Thema gehabt, der Endoskopie mehr Gehör verschaffen. Es war ein sehr erfolgreicher Podcast mit einer Lobbyistin, Leonie Uhl. Und wir wollen jetzt mehr oder weniger nahtlos drauf aufbauen und wollen jetzt zum Thema uns setzen, der Endoskopie eine Stimme geben, dass sie dann auch gehört wird. Und die Stimme, mit der ich mich heute unterhalten darf, vor allem geht es um die Stimme der Endoskopieassistenz, das ist Frau Katrina Edenharter aus Regensburg. Herzlich willkommen, ganz toll, dass Sie mitmachen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr schön. Und ich habe schon gehört, Sie hören auch den Podcast regelmäßig. Das heißt, Sie wissen auch, was Sie erwarten und Sie wissen auch so, was wir von Ihnen hören wollen letztendlich.
Ja, vielleicht ist es auch kritischer.
Ja, genau.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Fangen Sie vielleicht mal an, Frau Edenharter, wie Sie eigentlich jetzt zu dem kommen, was Sie sind, was Sie eigentlich, vielleicht erklären Sie auch nochmal die Sie nicht so gut kennen, was Sie eigentlich für eine Aufgabe haben und wie Sie denn da dazugekommen sind, dass Sie jetzt die Sachen so machen, wie Sie sie relativ erfolgreich zumindest in der DGEA machen. Aber erzählen Sie einfach mal ein bisschen was.
Okay, also ich habe tatsächlich dieses Jahr Jubiläum und zwar bin ich seit 20 Jahren Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe seither 4 Fächer flankiert und bin seit 11 Jahren in der interventionellen Endoskopie. Dort bin ich auch hängen geblieben, weil es für mich das spannendste Fach ist bisher.
Wo waren Sie denn vorher, wenn ich fragen darf, dass Sie in der Endoskopie hängen geblieben sind?
Naja, ich war vorher geplant auf einer chirurgischen Station. Die Augenheilkunde habe ich betreut, eine geriatrische Reha und nichts hat mich so fasziniert wie die Endoskopie.
Absolut nachvollziehbar. Sehr schön. Und jetzt sind Sie seit 11 Jahren da und Sie leiten die Endoskopie im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg?
Genau. Ich habe da einen tollen Arbeitgeber gefunden. Ich darf die Endoskopie dort leiten, die interventionelle. Und es macht mir deshalb dort besonders Freude, weil ich bin mit Kompetenzen ausgestattet und auch mit Freiräumen. Und natürlich mag ich es, weil es ein sportliches Fach ist, jeden Tag geplant und trotzdem braucht es immer den Plan B.
Ist immer anders.
Genau.
Und Sie sind natürlich auch in der DGEA aktiv, also vielleicht, wenn Sie da auch noch kurz erklären, was da so Ihre Rolle ist.
Genau, ich habe in der DGEA die Aufgabe der Schriftführung und bin damit Mitglied des Vorstands und im Rahmen dessen bin ich als Delegierte auch für den Deutschen Pflegerat unterwegs.
Sehr schön. Jetzt fangen wir doch mal an. Sie haben schon gesagt, Sie finden es sehr spannend in der Endoskopie. Was gefällt Ihnen denn jetzt da besonders gut? Haben Sie schon gesagt, das ist irgendwie aufregend, das ist immer anders. Aber fangen wir doch vielleicht auch da schon mal an, wo ist denn Verbesserungsbedarf da? Also wenn Sie jetzt auch im Pflegerat aktiv sind, wo sagen Sie jetzt im Pflegerat, jetzt passt mal auf, da muss sich jetzt was ändern?
Also nachdem man ja in der Endoskopie primär in einem Skillmix arbeitet, bin ich immer ein Freund der Bildung. Und zwar eigentlich in jeder Form. Und wie viel oder wie wenig oder wie lang oder wie kurz es dauert, ist es unerlässlich in diesem Bereich, um seinen Beruf ausüben zu können. Also es hat mit vielen Dingen zu tun, die da reingreifen, zum Beispiel unter anderem mit diesem Verständnis für Augenhöhe. Wie findet das statt? Und ich für mich persönlich hatte noch nie einen Bereich, in dem ich mich in der Art entwickeln konnte.
Augenhöhe, meinen Sie jetzt Augenhöhe von Arzt zur Assistenz oder innerhalb der Assistenz oder im Bereich der Klinik oder?
Augenhöhe allgemein. Augenhöhe bedeutet für mich grundsätzlich mal, dass man in einem oder in oder an einem Case oder Bereich arbeiten kann, aber dass jeder seiner Aufgabe nachkommt und diese Aufgabe auch erfüllt.
Ja, genau.
Und ich bin der Ansicht, das kann ich nur, wenn eine gewisse Form von Bildung vorherrscht.
Das heißt Bildung, und jetzt sind wir eigentlich schon fast, wo eigentlich hinwollen, Bildung heißt letztendlich das kontinuierliche Lernen.
Richtig.
In der Endoskopie. Und dann, wenn wir über das kontinuierliche Lernen reden, dann müssen wir natürlich darüber reden, wie das letztendlich funktionieren soll. Also soll das jetzt, sage ich mal, eher in einem kleineren Bereich strukturiert sein? Also was Sie jetzt zu verantworten haben, dass Sie jetzt da einfach strukturiert Ihre neuen Mitarbeiterinnen, Ihre neuen Mitarbeiter einlernen? Oder soll das auch in einem größeren Bereich sagen, dass man wirklich sagt, wir müssen die Pflege mehr in eine Akademisierung bringen, dass wir mehr Struktur halt haben, was das ganze Dach über die Pflege letztendlich, es ist ja nicht nur die Endoskopie, sondern die Pflege insgesamt betrifft, oder ist es vielleicht auch beides?
Naja, grundsätzlich glaube ich, muss man mal definieren, die wenigsten wissen ja, die Pflege von anderen Berufsgruppen zu unterscheiden. So wie ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, wir haben in dem Bereich meistens den Skillmix. Und natürlich vertrete ich vorwiegend jetzt erstmal die Pflegenden, ja, also Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Egal, wir haben die Berufsbezeichnungen ja viermal gewechselt. Und natürlich sprechen wir jetzt, Sie haben es ja schon angesprochen, die Akademisierung, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Fragen zur Akademisierung, die kann ich nur bedingt nachvollziehen. Also die typischen Fragen sind, muss man Pflege studieren?
Ja.
Welche Vorteile bringt die Akademisierung und wer pflegt, wenn alle studieren?
Ja, das ist richtig.
Und die häufigsten Aussagen dazu sind, Pflege ist waschen, das kann jeder. Da sage ich natürlich ganz klar, ja natürlich kann jeder auf einen Waschlappen halten. Ja. Hinterher pflegt niemand mehr und wir brauchen keine Häuptlinge, wir brauchen Indianer. Also in dieser Diskussion der Akademisierung ist das eigentlich so das Typische, woran man immer vorbei muss. Und wenn man das mal geschafft hat, vielleicht auch bei mir da ein bisschen dran kitzelt, dann muss ich sagen, wir sind 30 Jahre hinterher. Was uns international immer wieder gezeigt wird, also man hat das auch jetzt bei den ESGE Days wieder gesehen, da stehen wir da wie kleine Kinder, nicht entwickelt, nicht vorwärts gebracht, wir können nicht standhalten. Da zücke ich meinen Hut auch vor meinen pflegerischen Kolleginnen. Ich verstehe gar nicht, warum wir immer über die Akademisierung sprechen, weil letzten Endes sprechen wir ja eigentlich über neue Versorgungsansätze. Und einen neuen Versorgungsansatz konzipieren und planen, das kann ich nur, wenn ich ein gewisses Maß an Bildung mitbringe. Und ich glaube, dass dieses gewisse Maß an Bildung, deswegen habe ich gerade gesagt, wir sind 30 Jahre hinterher. Ich meine, da gab es natürlich auch einiges in der Entwicklung. Die Ottawa-Charta, dann der Bologna-Prozess, dann gibt es ja den europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie. Hier für uns in Deutschland dann der DQR. Und da ist der Einstieg eigentlich auf Bachelor-Niveau.
Also wenn Sie jetzt, weil Sie haben ja gerade schon gesagt, die ESGE, das ist vielleicht für die, die es nicht kennen, also den Europäischen Endoskopiker-Kongress im weitesten Sinne. Wenn jetzt eine Assistenzkraft zum Beispiel jetzt in die Niederlande wechselt oder sowas, wie ist es dann eigentlich, werden die dann genommen mit demselben, sage ich mal, Salary, was sie dort erwarten können? Oder was wird denn da für ein Ausbildungsgrad erwartet? Also Sie sagen, wir hinken hinterher. Ist das jetzt gefühlt von Ihrer Seite, weil es hier im Land zu wenig ist? Oder ist es letztendlich auch europaweit, dass wir einfach hier die falschen Strukturen haben, die wir möglicherweise halt auch über einen Gesetzgeber in irgendeiner Art und Weise ändern müssen?
Also ich glaube, wir haben hier sicher die falschen Strukturen. Also international, egal ob Sie jetzt in die Niederlande gehen, Schweden, Ungarn, Zypern, Südkorea, Finnland ist ganz vorn dran. Da stellt sich die Frage gar nicht, ob man akademisiert ist und ob es der Bachelor ist, sondern da ist die Frage im Vordergrund des Wie. Und ich glaube, wenn man hier in Deutschland einen harten Cut machen würde, indem man sagt, der Pflegeberuf wird akademisiert, dann würden wir diese Diskussion auch nicht führen. Und wie gesagt, diese Diskussion im internationalen Vergleich, da hängen wir 30 Jahre hinterher. Das ist eine große Hausnummer. Und das ist auch was, was diesen Beruf vielleicht attraktiv oder unattraktiv macht, ja.
Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe mich natürlich versucht, auch etwas vorzubereiten, jetzt auch für das Gespräch, was ich sonst nie mache, aber jetzt habe ich es gemacht. Und es gibt ja einen Gesetzentwurf, also es gibt beziehungsweise Eckpunkte für ein sogenanntes Pflegekompetenzgesetz. Und das wurde jetzt im Dezember letztes Jahres, wurde diese Eckpunkte auch publiziert, die kann jeder nachlesen. Und ich habe mir da mal so rausgeschrieben, was ja eigentlich genau dem entspricht, was Sie gerade gesagt haben, Potenzial wird nicht hinreichend genutzt. Also wir haben hier ausgebildete Fachkräfte, die letztendlich ja auch, wie Sie jetzt seit 20 Jahren dabei sind, seit 11 Jahren Endoskopie, also Ihnen macht ja keiner mehr was vor jetzt, aber das Potenzial wird nicht hinreichend genutzt und die Möglichkeit einer sogenannten Pool zu erweitern. Also wir hatten dieses Gesprächsthema ja auch schon mal mit Nils Andersen, wo es über den Physician Assistant ging, dass wir letztendlich einfach noch mehr abwägen und noch zusätzliche Kräfte haben, die durchaus auch verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen können. Also zum Beispiel jetzt in diesem Pflegekompetenzgesetz Eckpunkte, da steht zum Beispiel auch drin, auch ein sehr schöner Begriff, Gesundheitskiosk. Wissen Sie, was ein Gesundheitskiosk ist? Fand ich toll. Also das heißt letztendlich, man macht die Grundversorgung zum Beispiel jetzt gerade auf dem Land, wo man ja häufig ein Problem hat, in so einer Art Gesundheitskiosk, wo halt eben eine ausgebildete Fachkraft ist, die aber jetzt nicht unbedingt ein abgeschlossenes Medizinstudium hinter sich haben muss.
Ja. Naja, das ist eigentlich genau das, von dem ich gerade gesprochen habe. Wenn wir von der Akademisierung sprechen, dann geht es um Versorgungsansätze. Und der Gesundheitskiosk ist zum Beispiel ein oder könnte ein Teilbereich einer Community Health Nurse sein.
Genau, richtig.
Und die Community Health Nurse ist eben neuer Versorgungsansatz, auch im ländlichen Bereich. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ, aus der Klinik müssen die Leute raus. Ja? Mhm. In Reha-Platz kriegen sie nicht, jetzt ging es zu Hause aufs Dorf und dann braucht es da eine Profession, die unter Umständen dann noch eine Therapie weiterführt, Hilfsmittel verordnet, unter Umständen vielleicht auch Medikamente verordnet, die sich um die Gesunderhaltung kümmert, auch nun mal primär, die dann schult und berät. Ja? Mhm. Und dafür ist es sehr wohl notwendig zu studieren und ich glaube auch, dass es eine zukunftsträchtige Form sein wird. Denn wenn wir, die Bevölkerung, um die wir uns kümmern müssen, wenn die keinen Platz mehr hat an der Klinik, ja, weil es nicht bezahlt wird, es geht ja immer um Geld und Macht, dann bleiben nur solche neuen Versorgungsansätze und das gibt's halt, ich glaube, ganz, ganz facettenreich. Also das gibt's von der Community Health Nurse, die es gibt. Das hat natürlich alles vielleicht auch furchtbare Namen und man kommt eigentlich eher nicht damit zurecht, ja, weil es englische Begrifflichkeiten sind, aber es ist einfach weiterentwickelt. Sie brauchen vielleicht eine Disaster Nurse, ja, die jetzt auch international einfach schon entwickelt ist, weil es wird wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ja. Und sie möchten vielleicht jemanden, der das entlastet. Also wir leben hier, glaube ich, schon auch in einer Blase, bei der wir uns umstellen müssen und ich glaube, in der man tatsächlich auch Allianzen bilden muss. Ja. Und zwar auch mit der Bevölkerung. Das war in Ihrem letzten Podcast mit Professor Uhl recht interessant, ja. Also letztlich werden wahrscheinlich Allianzteilnehmer für uns auch die Bevölkerung und die Patienten sein.
Richtig, genau. Also das Thema war ja Gehör verschaffen und wir haben da ja ganz klar festgestellt, also ich glaube, das ist ja genau das, was Sie sagen. Also wir müssen Allianzen schmieden und es darf auch nicht der eine sagen, irgendwie, die machen das und die machen das oder wir können das besser oder nicht, das kristallisiert sich hinaus. Aber was man ja, glaube ich, jetzt schon sehr schön sieht, und deswegen gibt es ja auch dieses Pflegekompetenzgesetz oder die Eckpunkte dazu, dass man einfach sieht, so wie es momentan ist, kommen wir nicht mehr weiter, ja, weil wir das einfach nicht mehr stemmen können. Und auch diese Landarztquote, die da jetzt immer propagiert wird, da weiß ich ja auch jetzt nicht so, ob das die Lösung ist, ja, dass man mehr oder weniger da Medizinstudierende umsonst kein Numerus Clausus braucht. Das ist ja okay, den brauchen sie ja wahrscheinlich wirklich nicht. Aber dass die mehr oder weniger sich dann schon so verpflichten müssen, dass sie das machen, halte ich immer für schwierig. Ich glaube, wir haben viel mehr Potenzial, wenn man auch mehr oder weniger, ja, gut ausgebildete Pflegekräfte oder Assistenzkräfte oder Physician Assistant oder sowas letztendlich hat. Vielleicht noch, wir reden ja auch über die Endoskopie. Und ich glaube, es sind ja viele Sachen dabei und man sieht ja auch sehr schön, dass die Not jetzt letztendlich dann es doch schafft, auch diese Schritte in Bewegung zu bringen. Was heißt denn das jetzt für die Endoskopie? Wir haben ja auch in der Endoskopie ein ganzes Sammelsurium, sage ich mal, von Fachkräften. Ja, wir haben ja auch die MFAs, wir haben die OTAs jetzt auf den Kliniken zum Teil immer, wir haben vielleicht noch Physician Assistant, wir haben die Fachkräfte, Fachpflegekräfte. Es ist für mich auch immer so ein bisschen die Frage, geht's hier um den Phänotyp oder geht's um den Genotyp? Also letztendlich geht's darum, dass man jetzt hier extra nochmal versucht, jedes irgendwie auf Bayerisch sagt man ein Wappal drauf zu pappen. Sie wissen, was ich meine?
Ja.
Oder geht's wirklich darum, dass die Arbeit machen soll, die Arbeit können?
Ich kann mich da schlicht nur wiederholen. Das, was ich zurzeit im Rahmen der Endoskopien sehe oder was sich auf den Kongressen oder in den Fort- und Weiterbildungsinstituten widerspiegelt, ist, dass es ein starker Rückgang ist. Da gibt's viel politischen Einfluss, das muss man sagen. Also auch da kann ich mich nur wiederholen, es geht ja meistens um Geld und Macht und da wird ein Spielzeug weggenommen. Damit nimmt man natürlich auch Expertisen aus dem Bereich der Endoskopie vielleicht mit raus, weil man möchte sich ja entwickeln.
Machen wir es doch mal konkret, Frau Edenhardt. Ja. Welches Spielzeug nehmen wir wem weg?
Also ich sage es ganz plakativ, ich gehe nochmal zurück auf die ESGE-Days, da ging es um die Nurse-Endoskopists.
Ja.
Also da können wir uns überall qualifizieren, überall im internationalen Raum, nur in Deutschland kann man das nicht. Und da könnte man doch auch einfach mal die Frage stellen, jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, das Beispiel gebracht mit den Landärzten, dann braucht es eine Quote und dann braucht es keine NC und so weiter. Und man weiß ja auch, okay, Deutschland wird jetzt mehr Frauen im Arztberuf haben, die vielleicht, ich sag mal, ab einem bestimmten Altersschwellwert dann vielleicht nicht da sind. Das ist die Frage, was würde ich denn damit wegnehmen, wenn ich, und jetzt beziehe mich vielleicht, ob das dann Physician Assistant heißt oder ob das Nurse Endoskopist heißt oder. Es wäre ein Angebot, damit zum einen die Mitarbeiter sich dort entwickeln können, dass sie dort bleiben. Es resultiert daraus mit so einer Förderung auch eine gewisse Loyalität. Ja. Und man müsste sich jetzt vielleicht auch nicht zwingend darum streiten, ob jemand, der jetzt nicht Medizin studiert hat, aber vielleicht trotzdem einen akademischen Grad für diesen Bereich erreicht hat. Wir haben ja da nun kein Curriculum oder Fortbildung. Wir haben ja noch nichts davon entwickelt. Das ist ja alles offen. Aber es wäre doch mal interessant, man muss auch nicht immer die Grundsatzfrage stellen, denn wenn ich mit einem Endoskop in den Magen schaue und mit einer Zange eine Probe nehme, dann habe ich nur lang keine Diagnostik gemacht.
Ja, also ich gebe Ihnen ja da absolut recht letztendlich. Also ich finde sowieso, dass wir wahrscheinlich viel zu viel machen, was wir eigentlich gar nicht machen sollten. Und wir werden uns ja sowieso früher oder später, das Problem ist ja jetzt schon so, dass wir da ein zwingendes Problem haben, was die Versorgung der Bevölkerung betrifft.
Richtig.
Ja? Und ich glaube, man muss halt letztendlich unterscheiden zwischen dem, was jetzt High-End ist, also was Sie ja auch in Regensburg machen, und man muss halt unterscheiden zwischen dem, was halt jetzt, sage ich mal, auch eine niedere Schwelle hat, was durchaus jetzt, sage ich mal, vielleicht auch von einer Person gemacht wird, die dann, ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie abschätzig sein, aber die eigentlich gar kein Interesse an der Endoskopie hat, aber dann das Endoskopieren macht, weil es halt letztendlich ein Arzt ist. Gibt's ja auch in vielen Häusern. Ja, also wo dann halt der Arzt das Endoskop in der Hand kriegt, aber er hat keine Ahnung, was er damit eigentlich machen soll. Und da stellt man sich natürlich die Frage, dann lasst es doch besser irgendeinem Physician Assistant oder sowas machen, der einfach weiß, was dieses Ding da letztendlich vielleicht besser kann. Es ist natürlich dann viel mehr mit Verantwortung und mit Aufklärung und mit Haftung und so weiter.
Naja, aber also sagen wir mal so, da müssen wir jetzt die Hand nicht vorhalten. Es gibt ja Kliniken, die sich dem öffnen, ja. Es gibt ja auch Kliniken, die darauf zum Beispiel setzen. Ich denke jetzt an ein anderes Beispiel. Also ich war unlängst in einer Notaufnahme, es war nachts und ich habe einen Ultraschall gebraucht, ja. Und da war eine junge Assistenzärztin und die junge Assistenzärztin, die hat quasi Angst vor mir schon gehabt. Also sie wusste, aus welchem Feld ich komme. Und ich habe sie dann informiert und es war klar, diesen Ultraschall, den sie macht, der wird wahrscheinlich nicht die Qualität haben, einfach weil sie Beginner ist, nicht um derjenigen oder demjenigen einen Vorwurf zu machen. Aber wieso könnte man denn da nicht Luft rausnehmen? Und es gibt ja vielleicht Menschen, die Interesse daran haben, die aus einem grundständischen, pflegerischen Beruf haben. Das heißt ja nicht, dass sie sich nicht qualifizieren müssen. Ich sage ja nur, man könnte sich darauf konzentrieren, Formen zu finden, diese Personen zu qualifizieren. Und die könnten dann zum Beispiel auch, jetzt sag's ganz plakativ und blöd, ja, die Kinder dann auch einen Nachtdienst in einer Notaufnahme machen.
Haben wir denn genügend Pflegekräfte im weitesten Sinne, die das dann machen können? Also wir sprechen ja auch überall von einem Pflegenotstand. Ja. Wäre das denn überhaupt möglich?
Also ich sag eigentlich schon immer, wir haben genügend Pflegekräfte. Ja, wir haben genügend qualifiziertes Personal, das sich irgendwo verabschiedet hat, aber ich glaube, grundsätzlich ist es da. Und wir haben auch natürlich im Rahmen der Pandemie noch schneller mehr verloren, weil wir diese Pflegekräfte, kennen Sie das, sie sind in der Küche und dann ist die Katze im Weg und dann heben sie die Katze auf und dann stellen sie es ins Wohnzimmer. Ja, das ist so. Und so ist es mit den Pflegekräften gemacht worden. Ah, jetzt haben wir da keinen, jetzt nehmen wir mal die Pflegekraft und dann setzen wir es mal da und da hin. Das hat was mit den Pflegekräften gemacht, die nur schneller weg sind, aber sie sind da. Also ich bin der Ansicht, sie sind da. Und ich bin der Ansicht, sie brauchen eine Perspektive. Wie man das in einem pflegesensitiven Bereich oder so umsetzt, das weiß ich nicht. Aber die Endoskopie ist ein unglaublich spannendes Feld für eine Pflegekraft.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Mensch, wir sind leider schon wieder am Ende. Jetzt haben wir uns eigentlich gerade erst so richtig warm geredet. Aber wie sieht's denn bei Ihnen aus? Haben Sie Nachwuchssorgen in Regensburg bei Ihnen?
Ich habe tatsächlich jetzt derzeit ganz aktuell 4 Bewerber. Die kommen, weil sie unglücklich sind. Ich bin da immer sehr authentisch. Warum kommst du? Wo willst du hingehen? Und auch da wiederhole ich mich. Es hat jeder seine Stärken. Ich glaube, ich bin in der Führung jemand, ich setze tatsächlich auf Bildung und das sollte gefördert werden. Und das ist was, das verschafft mir viel Loyalität. Also ich habe eine medizinische Fachangestellte, die das Curriculum nach Back gemacht hat und jetzt den Physician Assistant macht. Die ist seit Jahren bei mir. Und wenn wir ein schönes Konzept finden, dann wird die diese Klinik auch erhalten bleiben. Ob die dann in der Endoskopie selber stellt oder halt einfach im Gastrobereich, das ist eigentlich egal, aber sie ist da, ich halte sie damit. Und in anderer Form habe ich es auch schon geschafft, dass Kollegen einfach auch zurückkommen, weil sie eben aufgrund einer Bildungsmaßnahme ihren Arbeitsplatz beurteilen können. Und das ist mein Profit.
Ich glaube, was ganz wichtig ist bei Ihnen und wahrscheinlich bei uns allen, und jetzt will ich eigentlich gar kein Schlusswort sagen, aber ich glaube, das ist, was man schon immer wieder feststellt, ist auch diese Frage, man kann noch so viel über Akademisierung reden, über Struktur, über Gesetze, über Gesetzeseckpunkte, Entwürfe oder sowas. Im Endeffekt geht es schon auch darum, was wir als, ja, Neudeutsch Role Model mehr oder weniger vorgeben, ja. Und wo wir uns letztendlich auch, was unseren persönlichen Bereich betrifft, unsere Freiheiten schaffen, die wir dann auch füllen können. Und das zieht ja auch an. Und das sieht man ja bei Ihnen ganz schön. Ja, ich kann nur fragen, also Hut ab, Respekt zum einen. Aber trotzdem möchte ich schon am Ende noch wissen, Frau Edenhardter, wie geht's denn jetzt weiter mit der Pflegekammer? Oder was, sage ich mal, lassen wir es jetzt mal so dahin rauschen, gucken wir mal, was so passiert. Oder geht's jetzt auch für Sie jetzt auch, was die Gesellschaft betrifft, gibt's da ganz klare Forderungen, die mehr oder weniger erfüllt werden müssten oder sollten in letzter Zeit?
Also die Pflegekammer braucht's. Und jetzt gilt großes Daumenhalten auch für Baden-Württemberg. Das ist auch richtungsweisend für Bayern. Ja. Mhm. Und die Pflegekammer braucht es, um diese Aufgaben bewältigen zu können. Es ist in so ein facettenreiches Spiel. Man braucht die Vertreter, man braucht die Experten darin. Mhm. Experten, die tatsächlich auch diesen grundständischen Beruf erlernt haben. Und vor allem, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es gibt ja wissenschaftliche Gütekriterien, also Objektivität, Validität und Reliabilität. Darum kann sich eine solche Kammer kümmern auch, ja. Das, was wir jetzt nicht argumentieren können oder schlechter verargumentieren können, weil wir einfach Forschung nicht betrieben haben, weil es einfach keine Daten dazu gibt, das ist genau die richtige Institution, um das mal darzulegen.
Und woran scheitert es, wenn es nicht kommt?
Es scheitert, glaube ich, in der Regel immer daran, das sieht man in den einzelnen Bundesländern, ob es politisch gewünscht ist oder nicht. Wenn es politisch nicht gewünscht ist, dann hat es eigentlich fast kaum eine Chance. Es ist die Frage, wie lange sich das so halten wird, denn jetzt denkt man nun mal an die Zukunft. Ich glaube, dass es daran scheitert und das ausschlaggebend dafür ist.
Also müssen wir doch wieder Lobbyarbeit machen, so wie wir es vor 14 Tagen dann letztendlich schon besprochen haben in dem anderen Podcast mit Leonie Uhl zu Lobbyarbeit.
Lobbyarbeit, ja, und vielleicht auch einfach von diesem Gedanken Geld und Macht. Ich sag's immer, es geht immer um Geld und Macht, aber eigentlich geht's bei der, diese Berufsgruppe zu akademisieren oder zu bilden, davon würden wir profitieren, Sie und auch ich, weil wir sind nämlich die Nächsten, die alt werden, und wir sind nämlich die Nächsten, die so ein anderes Versorgungskonzept brauchen. Zum Beispiel auch Digitalisierung.
Ja. Frau Edenhardter, wir sind leider am Ende, aber ich glaube, wir müssen an dem Thema dranbleiben. Also wir müssen das nochmal wiederholen und nochmal gucken, was dann letztendlich passiert ist. Ich darf mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Mitmachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
Vielen Dank für die Einladung, ja.
Und wir schauen mal, was passiert. Ansonsten wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie auch dranbleiben, dass sie auch mehr oder weniger ihre Stimme für die Endoskopie erheben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen mit dem nächsten Thema. Bis dahin, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.